Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort zur Predigt für den heutigen Sonntag steht im 16. Kapitel des Johannesevangeliums, Verse 5 bis 15. Johannes 16, 5 bis 15. Es lautet: Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich das zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er's nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird's von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Liebe Gemeinde, über den Heiligen Geist gibt es viele Vorstellungen. Wenn wir vom Geist reden, dann meinen wir meistens etwas Unbestimmtes. Unbestimmt deswegen, weil man es nicht in der realen Welt verorten kann. Etwas Nicht-Gegenständliches. Trotzdem gestehen wir diesem Etwas zu, dass es einen Einfluss auf die Menschen hat. Dass es sie bestimmt. Ja, im gegebenen Fall sogar in Ekstase versetzt. Wir sprechen zum Beispiel vom Zeitgeist oder vom Geist einer bestimmten Epoche, etwa vom Geist der Aufklärung. Wir können auch davon sprechen, dass jemand im Geist Luthers oder im Geist Goethes denkt und handelt. Vor 100 Jahren beanspruchte die Pfingstbewegung den Heiligen Geist als die Gabe Gottes, durch die sie meinte, die urchristlichen Geistesgaben wieder praktizieren zu können. Das Pfingsten von damals sollte mit aller Gewalt in die Gegenwart gezerrt werden. Und das, was in der Urkirche geschah, was uns Lukas in der Apostelgeschichte berichtet, das sollte stete Wiederholung werden. Wer damals in anderen Sprachen redete, der galt als ein solcher, der vom Heiligen Geist erfüllt war. Im Laufe des 20. Jahrhunderts brachen solche Vorstellungen immer wieder auf, bis dahin, dass man gegen Ende des 20. Jahrhunderts sogar ganz absurde Dinge wie etwa das auf den Rücken fallen oder ein ungebremstes Lachen oder ein ganz seltsames Grunzen als Manifestation des Heiligen Geistes ansah. Man könnte dann sagen, Geist als Kraft zum Absurden. Geist als verantwortlich für das Ungewöhnliche und Seltsame. Geist als Beweis für die angeblich besondere Gegenwart Gottes. Man hat dann sogar an den Bibeltexten herumgedeutelt, um zu rechtfertigen, dass die Christen einen zweiten Segen, ein Pfingsterlebnis haben müssten. Jünger, so wird argumentiert, seien ja vorher schon gläubig gewesen und trotzdem hätten sie noch an Pfingsten eine besondere Ausrüstung des Heiligen Geistes empfangen, um Christus dann effizient dienen zu können. Also folgerte man Man bekomme bei der Bekehrung nur eine Art Vorauszahlung des Heiligen Geistes, aber die volle Zahlung komme erst mit den Erlebnissen, wie sie die Pfingstbewegung zu vermitteln beanspruchte. Heute wird in evangelikalen Pamphleten vom Heiligen Geist geredet, über seine Wirkungen hier und da und dort, aber es wird nichts gesagt darüber, wie der Heilige Geist denn tatsächlich kommt. Vom Wort Gottes als dem entscheidenden Instrument des Heiligen Geistes wird nicht mehr geredet. Sind derlei Dinge und Vorstellungen wirklich vom Heiligen Geist? Unser Predigtext macht einige der wichtigsten Aussagen über das Wesen und Werk des Heiligen Geistes, und wir tun gut daran, diese zu hören, damit wir uns keine falschen Vorstellungen machen vom Heiligen Geist. Wir dürfen dabei auch nicht dem Irrtum erliegen, dass das, was Gott damals im Zug seiner Offenbarung getan hat, nun zu allen Zeiten geschehen müsse. Gottes Offenbarung in der Geschichte, die uns in der Bibel berichtet wird, ist einmalig, sie ist abgeschlossen, und die Ereignisse der Offenbarungsgeschichte stellen eben kein Muster dar für das, was Gott die Gläubigen aller Zeit stets neu erleben lassen möchte. Die Tatsache, dass der Heilige Geist damals an Pfingsten in Jerusalem erstmals auf alle Gläubigen kam, war eben ein einmaliges und besonderes Ereignis der Offenbarungsgeschichte, das sich nicht wiederholt und auch nicht wiederholen muss. Vielmehr geht es Lukas in der Apostelgeschichte darum, zu zeigen, dass der Heilige Geist gekommen und nun da ist. Und auch wenn in der Apostelgeschichte noch einzelne Ereignisse, nämlich in Samaria und in Ephesus und etwa im Hause des Cornelius berichtet werden, wo ähnliche Dinge geschahen wie an Pfingsten, dann bedeutet das nicht, dass sich diese Dinge stets wiederholen müssten, sondern sie zeigen, dass eben der Heilige Geist gekommen ist auf Juden, auf Samariter, auf Heiden und auf eine Gemeinde, eine heidenchristliche Gemeinde in Ephesus, die offensichtlich noch nichts vom Heiligen Geist wusste. Aber eben, der Heilige Geist ist nun da. Jesus bezeichnet in unserem Predigtext den Heiligen Geist als Tröster. Das soll uns im ersten Teil unserer Predigt beschäftigen. Alsdann müssen wir über die Aufgaben des Heiligen Geistes im Blick auf die Welt sprechen. Und schließlich auch über seine Aufgabe an den Jüngern, die ja durch den Heiligen Geist als Zeugen Jesu und als Apostel das sagen und schreiben sollten, was von Jesus zu verkündigen notwendig war. Wir kommen zum ersten Punkt, der Heilige Geist als Tröster. Jesus hat diese Worte ja in seinen Abschiedsreden gesagt. Das war unmittelbar vor seiner Passion, am Vorabend seiner Gefangennahme. Und er bereitete mit seinen Abschiedsreden seine Jünger auf seinen Weggang vor. Und das heißt auch auf seinen Hingang zum Vater, mithin also auch auf seine Himmelfahrt. Schon zuvor hatte er ihnen mitgeteilt: Ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. So lesen wir es in Johannes 14 in den Versen 16 bis 18 im Blick auf den Weggang Jesu und sein Kommen im Heiligen Geist. Und dann macht Jesus deutlich: Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Diese Zusage, den Heiligen Geist zu senden, hat Jesus dann an Pfingsten damals in Jerusalem erfüllt. Und das heißt, er selbst, Jesus, ist im Heiligen Geist da, denn der Heilige Geist ist ja der Geist Christi. Mit anderen Worten, all das, was Jesus hat, und Jesus sagt in unserem Predigtext, dass alles, was der Vater hat, sein ist, Das heißt, Gott in seiner ganzen Wirklichkeit, Gott als der barmherzige Gott, Gott als der Erlöser und der Versöhner ist eben in Christus da. Und nun bedenken wir, dass der Heilige Geist ja selbst Gott ist, die dritte Person der Dreieinigkeit. Wir haben es hier mit einer Einigkeit zu tun, in der alle drei Personen bei allen Unterschieden in ihrem Wirken doch dasselbe Ziel verfolgen und darin eine vollkommene Einheit darstellen. Ja, mehr noch, dass der Heilige Geist in seinem Wesen genauso Gott ist wie der Sohn und der Vater. Und das bedeutet, dass alles das, was der Heilige Geist tut, Gottes ureigenstes Werk ist. Durch ihn wirkt Gott in verborgener Weise in der Welt, indem er dieses und jenes verfügt. Im Heiligen Geist ist Gott überall gegenwärtig. Aber der Heilige Geist wirkt besonders in der christlichen Kirche, und zwar immer dort und überall dort, wo Gottes Wort recht verkündigt wird. Denn das Wort der Apostel und Propheten, das Wort der Heiligen Schrift ist ja das ureigenste Wort des Heiligen Geistes, weswegen wir denn auch die Bibel billigerweise als für das Wort Gottes halten. Wenn der Apostel Johannes sagt, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist's wahr und keine Lüge, und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. 1. Johannes 2, Vers 27. Dann hat Johannes vor Augen, dass der Heilige Geist selbst die Christen lehrt. Salbung ist hier ein Bild für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist vermittelt bei den Gläubigen die rechte Erkenntnis im Blick auf die Person und das Werk Jesu Christi. Natürlich gebraucht er dazu auch Menschen, Pastoren, Prediger, Lehrer, die den Menschen Gottes Wort sagen. Aber, dass der betreffende Mensch das verkündigte Wort versteht, dass er Christus erkennt, dass er dem Evangelium glauben kann, das ist das ureigenste Werk des Heiligen Geistes. Das Wort, das Luther mit dem Begriff Tröster übersetzt hat, bedeutet eigentlich mehr als nur Tröster. Es bezeichnet auch den Fürsprecher oder den Sachwalter, der jemandes Sache in die Hand nimmt. Allein schon die Tatsache, dass man einen solchen Sachwalter hat, ist ja schon tröstlich. Es wird aus diesen Worten Jesu deutlich, dass alles, was mit der Zueignung des Heils zu tun hat, Aufgabe des Heiligen Geistes ist. Er wird, wie wir noch sehen werden, der Welt die Augen auftun und sie zum Glauben führen. Aber er wird auch die Christen mit allem versorgen, was für ihr Leben vor Gott notwendig ist. Ein Christ nimmt ja nur zu oft seine Situation in der Welt und vor Gott in einer gebrochenen oder begrenzten Weise wahr. Wir sehen eben nicht alles. Und manchmal sind bestimmte Umstände so, dass sie uns belasten, bedrücken. Oder ein Christ setzt sich bestimmte Dinge vor und erbittet von Gott Dinge, die er nach Gottes Willen vielleicht gar nicht braucht. Wir sehen etwas von der Begrenztheit und dem Unvermögen des Christen. Und diesem Unvermögen begegnet der Heilige Geist. Paulus sagt, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Römer 8, Vers 26. Und das heißt, dass alles, was der Christ wirklich braucht, der Heilige Geist auch wahrnimmt und es vor Gott, den Vater, bringt. Der Christ darf also darauf vertrauen, dass sein Christsein, ja sein ganzes leibliches Leben, in guten Händen ist. Der Heilige Geist sorgt dafür. Der Christ muss sich nicht krampfhaft darum bemühen, immer noch besser, eifriger, gerechter oder heiliger zu werden. Er muss sich auch kein Gewissen machen, wenn er nicht in anderen Sprachen redet oder keine besonderen Offenbarungen hat oder keine Wunder erlebt. Aber er hat die Zusagen des Evangeliums und diese reichen aus für den Glauben und für das Festhalten am Glauben. Und der Heilige Geist tröstet ihn damit, dass er ihm zeigt, was er in Christus alles hat. Damit komme ich zum zweiten Punkt und spreche über den Heiligen Geist und die Welt. Was Jesus im Blick auf das Werk des Heiligen Geistes in der Welt sagt, war für die Apostel eine große Zusage. Sie sollten ja der Welt das Evangelium verkündigen. Doch was würde die Menschen bewegen, dem Evangelium zu glauben? Würde das von ihrer Redekunst, ihrer Überzeugungskraft oder ihrem eindrücklichen Auftreten abhängen? Ganz und gar nicht. Der Heilige Geist selbst würde vielmehr dafür sorgen, dass ihre Verkündigung ankommt. Und das ist bis heute genauso. Damit ist nicht gesagt, dass der Verkündiger sich keine Gedanken zu machen braucht im Blick auf das, was er sagt und wie er auftritt. Aber entscheidend ist das, dass das Evangelium rein verkündigt wird. Und diesem Ziel wird der Verkündiger alles andere unterordnen, auch wie er auftritt, wann und wo er seine Stimme erhebt und wie er seine Arbeit angeht. Die Frucht seiner Arbeit aber hat er nicht in der Hand. Sie ist immer, wenn es denn echte Frucht ist, Werk des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass ein Mensch zur rechten Erkenntnis kommt. Und Jesus spezifiziert das mit den Worten: Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Bei der christlichen Verkündigung und ihrer Frucht geht es also zunächst um die Erkenntnis der Sünde. Ja, es ist ein Wunder, wenn ein Mensch, der gewohnt hat, all seine Taten, auch das Böse, das er gemacht hat, zu rechtfertigen, wenn ein Mensch erkennt, dass er gesündigt hat. Und dabei sollten wir die Sünde nicht in erster Linie in den Dingen sehen, die ins Auge fallen, im Mord, im Diebstahl, im Ehebruch, in der Lüge. Nein, die eigentliche Sünde eines Menschen besteht darin, dass er dem Evangelium nicht glaubt, dass er achtlos an Christus vorübergeht. Und die moralischen Verfehlungen sind vielmehr die Früchte dieses Unglaubens, Werke des Fleisches, wie Paulus in Galater 5 sagt. Freilich, an ihnen kann der Mensch erkennen, dass er im Unglauben lebt. Es ist aber das Werk des Heiligen Geistes, wenn ein Mensch wahrhaftig wird, wenn er seine Sünde einsieht, seinen Unglauben erkennt, seine Sünden bekennt, wenn er einsieht, dass er den Zorn Gottes verdient hat. Aber damit bleibt der Heilige Geist nicht stehen, sondern er vermittelt auch die rechte Erkenntnis Christi. Es gilt vielmehr, Christus als den Gerechten zu erkennen. Nun ist Jesus der Gerechte, weil er sowohl in seinem aktiven Gehorsam als auch in seinem Leiden und Sterben, also seinem passiven Gehorsam, Gottes Gesetz erfüllt hat. Aber diese Gerechtigkeit wäre nutzlos, wenn Jesus nicht auferstanden und zum Himmel aufgefahren wäre. Wäre Jesus im Tod geblieben, dann hätte die Gerechtigkeit keinen Vertreter, dann wäre sie eigentlich unwirklich. Dann wäre der Sinn des Leidens und Sterbens Jesu nicht erreicht. Aber indem Gott der Vater seinen Sohn von den Toten auferweckt hat, indem er ihn hat zum Himmel auffahren lassen, indem er ihn erhöht hat, indem er ihm alle Gewalt gegeben hat im Himmel und auf Erden, indem er ihn zum Richter und König eingesetzt hat über alle Welt, hat die neue und gerechte Welt ihren Anfang genommen. Paulus sagt, dass Christus um unsere Sünden willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Römer 4, Vers 25. Und die Gerechtigkeit besteht jetzt darin, dass Jesus nun über alle Dinge gesetzt worden ist und alle Dinge regiert. Jesus sagte ja, der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Und der Christ hat an der Gerechtigkeit Jesu teil, indem er an ihn, den erhöhten Herrn, glaubt. Die Rückseite dieser Gerechtigkeit ist, dass die Quelle des Unrechts und der Sünde verschlossen wird. Der Fürst dieser Welt, der Teufel, der seinerzeit Eva und Adam verführte, gegen Gottes Gebot zu sündigen, der sie anstachelte, selber sein zu wollen wie Gott, der sie in das Verderben hineinzog und die Macht hatte, Tod und Verderben über die Menschen zu bringen, der Satan musste gebunden werden. Und so waren denn Jesu Werke am Kreuz und seine Auferstehung nicht nur die Herstellung der Gerechtigkeit, sondern auch die Überwindung des Bösen. Jesus sagte ja unmittelbar vor seiner Passion: Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Johannes 12, Vers 31. Und nachdem es geschehen war, konnte Paulus sagen: Er, Jesus, hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Kolosser 2, Vers 15. Das, liebe Gemeinde, sind die Fakten, von denen der Heilige Geist redet und deren er die Menschen überzeugt. Er tut dies freilich nicht automatisch und bei allen, die das Evangelium hören, aber bei denen, die Gott zum ewigen Leben auserwählt hat. Das wurde schon zur Zeit der Apostel offenbar, denn obwohl diese Männer wirklich eine gute Botschaft zu verkündigen hatten, kamen keineswegs alle zum Glauben. Im Gegenteil, die Mehrzahl der Juden damals widerstand ihnen. Diese folgte ihrem verworfenen Sinn. Damit kommen wir zum dritten Punkt, der Heilige Geist und die Apostel. Jesus redet seine Jünger direkt an. Ich habe euch noch viel zu sagen, haben wir gehört, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen. Denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird's von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Noch einmal führen wir uns vor Augen, die Passion Jesu stand unmittelbar bevor, als Jesus dieses sagte. Und vieles, was von Jesus noch zu sagen gewesen wäre, würde auch erst nach seiner Passion und nach seiner Auferstehung und seiner Erhöhung klar werden. Aber dann würde Jesus nicht mehr leiblich bei seinen Jüngern sein, aber eben im Heiligen Geist. Durch ihn würde er ihnen, den Aposteln, alles das, was bis dahin noch ungeklärt und ungesagt war, verdeutlichen. Der Heilige Geist würde sie in ihrer Erkenntnis leiten. Und so wie Jesus während seiner Zeit auf Erden, würde auch der Heilige Geist nicht aus sich selbst heraus reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Mit ihnen also würde er den Aposteln in stetem Gespräch mit dem Vater und dem Sohn alles Nötige mitteilen. Wichtig ist dabei, dass der Heilige Geist von Jesus redet. Das ist gewissermaßen das Programm, auf das hin der Heilige Geist programmiert ist. Er wird's von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Also, alles, was in Jesus Christus Wirklichkeit ist, alle Heilsgaben, die Gott uns in ihm zugedacht hat, teilt der Heilige Geist den Aposteln mit. Wir erkennen darin die durchgängige Stoßrichtung im Wirken des Heiligen Geistes. Er wird Christus verherrlichen. Und das gilt auch im Blick auf das, was Jesus seinen Jüngern bereits gesagt hatte. Der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also kein Wort, das Jesus seinen Jüngern auf Erden gesagt hatte, das wichtig war, sollte in irgendeiner Form vergessen werden. Der Heilige Geist würde dafür sorgen. Wir haben es hier mit dem Werk des Heiligen Geistes zu tun, das man in der Theologie mit den Begriffen Inspiration oder Theopneustie bezeichnet. Will sagen, der Heilige Geist leitete die Apostel bei ihrer Verkündigung so, dass sie wahrheitsgemäß und ohne Irrtum das Evangelium verstehen und mitteilen konnten, mithin auch es niederschreiben zu können in den Schriften des Neuen Testamentes. Die Apostel waren ja Augenzeugen Jesu, und die Wirkung des Heiligen Geistes bei der Deutung der Ereignisse, die sie gesehen hatten, war wesentlich, damit sie richtig von Jesus reden und schreiben konnten. Und das Resultat dieser Inspiration war, dass sie uns das Neue Testament gaben, das dann für die Kirche aller Zeiten normativ wurde, so wie auch die prophetischen Schriften des Alten Testamentes. Hatten wir bis dahin immer wieder davon gesprochen, dass der Heilige Geist zur Einsicht in die Sünde und zur Erkenntnis Christi führt, so sehen wir hier, dass er die Apostel gebraucht, diese Erkenntnis sachlich richtig zu formulieren und rüberzubringen. Mit anderen Worten, das Wort der Apostel, das wir im Neuen Testament haben, ist das Wort des Heiligen Geistes. Hier können wir den Heiligen Geist gleichsam fassen. So wie Gott ein redender Gott ist, so auch besonders der Heilige Geist, indem er mit dem Wort der Apostel, das Christus bezeugt, zu uns kommt. So begründet Gott Wahrheit und Gewissheit inmitten einer irrenden Welt, die von Skepsis und Aberglauben erfüllt ist. Und es ist geistlich, nach dem zu fragen, was die Heilige Schrift sagt. In ihr haben wir Christus so, dass wir ihn richtig erkennen können. Das alles führt uns dahin, dass wir dem Evangelium von Jesus Christus Wahrheit zubilligen müssen. Jesus beanspruchte ja, die Wahrheit zu sein, und dementsprechend verkündigt uns auch das Wort von Christus Wahrheit. Martin Luther hat in seiner Schrift gegen Erasmus den klassischen Satz formuliert: Der Heilige Geist ist kein Skeptiker. Weil Gott sich in Jesus offenbart hat, ist Gewissheit da, und der Heilige Geist möchte auch bei uns Gewissheit begründen. Und diese steht der Lüge, der falschen Lehre, insbesondere der falschen Lehre von Christus gegenüber. Der Heilige Geist ist Geist der Wahrheit, und Wahrheit ist nicht etwas, was es in dieser Welt nicht gibt oder nicht geben kann, sondern sie ist uns in Christus gegeben. Wahrheit ist nicht dort, wo Christus verleugnet wird, wo seine Gottheit verneint wird, wo sein stellvertretender Sühnetod ausgelassen oder verschwiegen wird. Wahrheit ist auch nicht im Skeptizismus der politischen Korrektheit, der zufolge es keine Wahrheitsansprüche geben darf und bei der alle Weltanschauungen gleichgültig sein sollen im doppelten Sinn des Wortes. Schließlich ist die Wahrheit, die der Heilige Geist vermittelt, auch nicht in den Erlebnissen, die Christen machen oder die sie immer wieder suchen und vielleicht vergeblich erwarten. Wir haben vielmehr die Wahrheit des Heiligen Geistes greifbar, fassbar, verstehbar im Wort der Heiligen Schrift. Lasst mich zum Schluss kommen. In Verfolg dessen, was unser Predigtext sagt, müssen wir feststellen, dass der Heilige Geist auch heute nichts anderes tut, als Jesus Christus zu verherrlichen. Durch ihn gibt es Gott, dass wir Christus als den Sohn Gottes und als erhöhten Herrn im Wort der Apostel recht verstehen und dass wir dem Evangelium glauben können. Und bedenken wir, was das heißt. Petrus verkündigte bald nach Pfingsten: Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht, zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Apostelgeschichte 5, 30 und 31. Und es ist eben dieser Jesus, der aus dem jüdischen Volk gekommen ist, der durch den Heiligen Geist Juden und Heiden zur Umkehr und zum Glauben führt. Und in diesem Glauben haben eben nicht nur die Juden, sondern auch Nichtjuden Zugang zu dem Heil, das von Gott kommt. Wollen wir also neu erkennen, dass Gott, der Vater, den Sohn erhöht hat, ihn zum Herrn der Welt gemacht hat, der nicht nur die Macht hat, Gerechtigkeit zu schaffen, sondern der sie denen gibt, die hier an ihn glauben, um ihnen dort ihr Teil zu geben an der neuen und gerechten Welt, in der Friede sein wird. Indem Gott uns dies durch den Heiligen Geist verkündigen lässt, übt der Heilige Geist diese seine Aufgabe aus als Tröster und Sachwalter. Er macht uns mit dieser Botschaft im Glauben gewiss und hoffnungsvoll im Blick auf unser Leben hier wie dort. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.